Ja, guten Morgen von meiner Seite. Keine Angst, ich kann Schweizerdeutsch, ich bin in Chur aufgewachsen. Aber ich halte meine Predigten immer und konsequent auf Hochdeutsch. Das deshalb, weil ich die Predigt ausschreibe und natürlich nicht auf Schweizerdeutsch. Und ihr entschuldigt, ich müsste mich laufend übersetzen vom Schriftdeutsch wieder auf Schweizerdeutsch und das ist kompliziert. Ich bin mir so gewohnt, von meiner Tätigkeit her immer alles auf Schriftdeutsch zu verfassen. Und da bin ich gleich bei meiner Vorstellung. Aber etwas muss ich noch sagen. Christian, du glaubst nicht, wie sympathisch das ist, dass du das Abendmahl vergessen hast. Das ist so super sympathisch, weil wir leben ein bisschen in einer überstrukturierten und geordneten Welt. Und wehe, es läuft etwas nicht so, wie es geplant ist. Und vor allem, wir Christen sind da sehr, sehr genau. Ich erlebe das manchmal und manchmal tut es richtig weh. Darum ist das so sympathisch. Wer sind wir? Ja, wir wohnen in Bad Ragaz, darum sind wir so super gesund. Rechts von der Tamina, die Tamina ist ja das heilende Wasser aus der Tamina-Schlucht. Mein Name eben ist Dieter Nick. Dieter Nick, das sind Bürger von Pfäfers, das sind Walser. Und von da aus gesehen, ja, sind wir sehr verbunden da mit dieser Region. Seit 10 Jahren bin ich pensioniert, meine Frau auch. Vor meiner Pensionierung war ich in Valenz tätig und da eine ehemalige und jetzige Mitarbeiterin mich schon erkannt hat, ich war der Direktor in Valenz. Bis zu meiner Pensionierung, das ist 10 Jahre her. Frag sie, wenn wir schon abgefahren sind. Also ich bin jetzt 75. Vor einem Jahr habe ich aufgehört, erwerbstätig zu sein. Also Pensionierung heißt nicht, dass man nicht mehr erwerbstätig ist. Aber jetzt habe ich aufgehört. Wir haben 2 Kinder, sind seit 53 Jahren verheiratet. Das ist etwas Wundervolles, ein Riesengeschenk. Gottes Gnade steht dahinter. 2 Kinder, unsere Tochter wohnt mit ihrem Ehemann und auch wieder 4 Kindern, ebenfalls in Bad Ragaz. Und wir besuchen die FEG in Sargans. Und wie es so geht, Töchter schlagen ein bisschen, ja, den Eltern nach, sie ist jetzt Präsidentin in unserer FEG in Sargans. Dann haben wir einen Sohn, das ist der Ältere. Ich nehme ihn immer nachher, weil er weiter weg ist. Er wohnt seit über 30 Jahren in Israel, in Elat, hat 5 Kinder. Er hat eine Israelin geheiratet und deshalb haben wir, wie das halt so passiert, 5 jüdische Enkel. Weil das geht ja über die Mutter weiter, das Judentum, nicht über den Vater. Für die, die es nicht gewusst haben, habe ich vorher auch nicht gewusst. Automatisch geht das Judentum über die Mutter weiter. Warum? Die Mutter ist immer klar. Es ist so, es wird so begründet, ich habe ja auch gefragt. Aber damit man ganz, ganz sicher ist, und das Judentum will sicher sein, geht das über die Mutter weiter. Gut, also ich glaube, jetzt kennt ihr mich schon recht gut. Mal sehen, ob ich das richtig mache. Eingeschaltet habe ich. Ja. muss ich sehen, wie ich das halten muss. Es reagiert nicht, kannst du das einstellen? Aha. Vielleicht ist die Batterie nicht so ganz fit. Ah, danke. Ja, jetzt funktioniert's. Ich habe einen Text aus dem Philipperbrief. Oh. Ja, hier. Jetzt läuft's. Ah, da hinten kommt sie auch. Sehr gut, da muss ich mich nicht immer drehen. Philipper 3, Vers 10 und 11. Da steht: Ich möchte nichts anderes mehr kennen als Christus. Ich möchte die Kraft seiner Auferstehung erfahren. Ich möchte sein Leiden mit ihm teilen. Mit ihm gleich geworden in seinem Tod, hoffe ich auch die Auferstehung der Toten, zur Auferstehung der Toten zu gelangen. Das war für mich bei der Vorbereitung ein sehr schwieriger Text. Und ich habe dann versucht, über längere Zeit den Schlüssel zu dieser Stelle zu finden. Und ich habe dann gemerkt, ich muss diese Begriffe, die da vorkommen, einmal herausnehmen und einzeln darstellen und mich darauf basieren. Da kommt vor Auferstehung, Kraft, Tod, Hoffnung von Hoffen und Leiden. Die ersten vier sind die einfacheren, wir haben es gehört. Auferstehung, Kraft, Tod, ja nun, das gehört dazu. Hoffnung, ja, mit dem können wir in der Regel ja recht gut umgehen. So nehme ich die vier ersten Begriffe zusammen und Leiden noch separat. Nun ist es so, dass die Bibel ja immer sich selbst erklärt. Und ich mache mich dann immer auf die Suche, wo erklärt die Bibel mir das, was sie hier sagt. Ich mache mich auf die Reise geistlich und ich bitte euch, mich auf dieser Reise zu begleiten. Zuerst Auferstehung, Kraft, Tod, Hoffnung. Ihr kennt die Situation, die Geschichte mit dem Lazarus ist uns allen bestens bekannt. Da steht in Johannes 11, 23 bis 25, dein Bruder wird auferstehen, sagte Jesus zu Martha. Ich weiß, erwiderte sie, er wird auferstehen, wenn alle Toten lebendig werden. Am letzten Tag, Klammer, das ist bis heute nicht passiert. Jesus sagte zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer mich annimmt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und sich auf mich verlässt, wird niemals sterben, in Ewigkeit nicht. Glaubst du mir das? Die Luft hier ist trockener wie in Bad Ragaz. Eben. Wenn wir genau hinschauen, dann hat Martha eine sogenannte Fernhoffnung, zeitlich gesehen, auf der Zeitachse. Ist das eine Fernhoffnung? Wie gesagt, bis heute nicht eingetroffen. diese Fernhoffnung zieht nun Jesus in die Gegenwart. Er sagt, ich bin. Das ist ganz etwas anderes, als ihr werdet denn das einmal erleben. Ich bin hier und heute die Auferstehung und das Leben. Wer mich annimmt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Nun sagten, da waren ja noch andere Leute dabei, auch kritische Geister, ablehnende Geister.
Sag, ja, das kann ja jeder sagen, ich bin, oder?
Tritt den Beweis an, mein Lieber. Und Jesus hat den Beweis angetreten. Und zwar ganz bewusst, nachdem er das gesagt hat, hat der Lazarus von den Toten auferweckt. Lazarus war 4 Tage schon im Grab. Wieso konnte Jesus das tun? Weil er das Leben in sich hat. Er hat ja das Leben erfunden und geschaffen. In ihm war das Leben. Und in ihm wirkten damals schon diese neugestaltenden und belebenden Kräfte. Und nun, was für ein Irrsinn. Als Folge der Auferweckung von Lazarus durch Jesus beschlossen die führenden Männer, Jesus zu töten. Also Jesus erweckt jemanden, der schon tot ist, im Grab liegt, zum Leben. Und was tut man? Den Verursacher dieses lebensspendenden Ereignisses, den bringen wir um. Man muss sich das einmal vorstellen, was da passiert ist. Was für ein verkehrtes Denken lag da den Menschen, den führenden Männern, den führenden Priestern, den Pharisäern da zugrunde. Mit dabei war übrigens auch der oberste Priester Kaiaphas. Und dieser war der Schwiegersohn von Hannas. Wer Schwiegersöhne hat, weiß, dass man da eine besondere Verbindung hat. Der hat ja meine Tochter geheiratet. Und der Hannas, der war der Hohepriester, als Jesus verurteilt wurde. Und in der Nacht war Jesus zuerst bei Hannas und der schickte ihn wohin? Zu Kaiaphas, zu seinem Schwiegersohn. Also ja, ihr begreift, was da abgelaufen ist, damals in der Nacht, bevor Jesus gekreuzigt wurde. Schwiegervater, Schwiegersohn, ist ja klar, dass die sich einig waren. Jesus ging dann weg damals und an den Rand der Wüste, einen Ort namens Ephraim. Da war er weg und was taten nun diese Priester und Herrschaften, die da das Sagen hatten? Sie sagen, sie beschlossen, wir bringen Lazarus um. Heute würde man sagen, eine klassische Beweismittelvernichtung. Da konnte man nicht leben lassen, diesen Lazarus. Das war ja der Beweis der Kraft von Jesus Christus. Also bringen wir den Beweis auch noch um. Sie haben es nicht geschafft. Sie haben ihn nicht umbringen können. Einfach zur Ergänzung, nicht nur Lazarus hat Jesus von den Toten auferweckt, sondern natürlich noch andere, die Tochter von Jairus, das liest man in Matthäus 9, ist da dieses Bild in etwa, den Jüngling von Nain, Lukas 7. Aber das Wichtigste, Jesus hat nicht nur auferweckt, Jesus ist selber auferstanden nach seinem Tod. Am 3. Tag. Und danach ist er den Jüngern mehrfach und an verschiedenen Orten erschienen, aber dies nicht in seiner vollendeten Herrlichkeit, die er heute hat, heute ist er zu Rechten des Vaters, sondern in einer Art und Weise, dass seine Jünger dies auch ertragen konnten. Aber schon in dieser Gestalt war Jesus nicht mehr an Ort und Zeit gebunden. Er konnte in geschlossenen Räumen sich zeigen. Was heißt das für uns heute? Das ist ja 2000 Jahre her. Das ist Geschichte. Das ist Tatsache. Aber es ist vorbei. Nun ist der christliche Glaube eben nicht eine Fernhoffnung, wie sie Martha hatte vor 2000 Jahren. Eine Fernhoffnung, sag's noch einmal, die sich bis heute nicht erfüllt hat. Wir Christen, wir haben eine ganz andere Hoffnung. Im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, 3 und 4 steht: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns neu geboren und mit einer lebendigen Hoffnung erfüllt. Diese Hoffnung gründet sich darauf, dass Jesus Christus vom Tod auferstanden ist. Sie richtet sich auf das neue Leben, das Gott jetzt, ich bin, haben wir vorher gesehen, ich bin das Leben und jetzt im Himmel für euch bereithält als einen Besitz, der niemals vergeht oder verdirbt oder aufgezehrt wird. Spannend ist doch bei dieser Aussage, dass Gott das neue Leben eben jetzt im Himmel für uns bereithält. Ich stelle mir das so vor. Also wir haben einen Anspruch. Wir haben einen Besitz, wir haben nicht bloß so eine Hoffnung, auch Hoffnung. Aber wir haben jetzt schon Besitz im Himmel. Wer eine Wohnung oder ein Haus besitzt, das ist ja im Grundbuch eingetragen. Das ist unser Besitz, aber den lassen wir hier. Das ist ein irdisches Grundbuch. Aber wir haben einen Besitz im Himmel und der ist jetzt schon bereit. Ich stelle mir das so vor. In Valenz damals arbeiteten etwa 350 Mitarbeitende. Und da hat es natürlich entsprechende Garderoben, Schränke. Und ich stelle mir das so vor, dass eine Menge Garderobenschränke im Himmel sind. Und da ist ein Garderobenschrank, der ist angeschrieben mit Dieter oder Margrit oder wie auch immer, oder Christian. Mein Garderobenschrank im Himmel mit dem weißen Kleid, es sind weiße Kleider, lesen wir dann in Offenbarung, lasse ich weg, wie und was und warum. Mein weißes Kleid ist jetzt schon im Himmel bereit und das ist mein Besitz. Der Schlüssel heißt Jesus Christus zu diesem Garderobenschrank. Und wir haben kein Problem mit dem Kleid. Wir ziehen das gerne an. Es gibt ja Menschen, die stehen vor der Garderobe und haben das Gefühl, sie haben einen Schrank voll, nichts anzuziehen. Aber das ist dann ganz anders. Es hat ein Kleid. Und das wollen wir. Das ist das Schönste, das Beste. Dieses Kleid wollen wir. Das wollen wir haben. Und es gehört uns schon. Mit jedem unserem Namen, und zwar mit dem Vornamen, angeschrieben. Keine Angst, es gibt Millionen vielleicht von Dieters und Margrits und Christians, aber wir wissen genau, das ist unser Schrank. Und Jesus schenkt uns das. Ich habe mir das nicht verdient. Es ist da. Das ist die Sofortwirkung. Ist jetzt schon im Himmel bereit. Ja, es hat natürlich noch mehr Folgen. Als Jesus auferstand, gestorben ist zuerst, da zerriss ja im Tempel der Vorhang von oben nach unten zwischen Heiligtum und Allerheiligstem. Der Hohepriester durfte einmal im Jahr hinein. Und aufs Mal zerreißt dieser Vorhang, es heißt offen, kommt herbei. Diese Situation gilt für uns. Wir haben den neuen Bund, der alte Bund. Ich erlebe das immer wieder, weil sie ab und zu in Israel, unser Sohn kommt auch oft hierher, oft ja, einmal im Jahr, aber immerhin. Und mit WhatsApp und allem und Telefon, ja, kostenlos heute, ist ja toll, das finde ich toll. Ist eine recht enge Verbindung, meine Frau pflegt das perfekt mit dem WhatsApp, mit den Enkeln, und so haben wir ja recht gut Einblick auch in die jüdische Glaubenssituation, wobei sie natürlich nicht strenggläubig. Aber immerhin, wir kommen in Kontakt mit dieser Art Glauben, und ich spüre immer wieder, und ich sage es euch, und ist etwas anderes, ob man als Tourist dort ist oder ob man dort lebt, wie immer. Ob man als Tourist nach Langquart kommt oder ob man hier lebt, ist schon zweierlei. Aber es ist schön hier. Und ja, es ist ganz anders. Und ich sage euch, das Alte Testament ist eine harte Lehre. Und Israel ist im Alltag ein hartes Land. Ich sage es euch. Nicht so erfüllt vom Heiligen Geist, der hier doch noch weht. In unserer Bundesverfassung ganz am Anfang hat es eine Präambel, und dort heißt es sinngemäß: Das Wohl eines Volkes misst sich im Umgang mit den Schwachen. Heißt es in unserer Bundesverfassung sinngemäß, der ersten Seite. Und seht, die Schwachen, wie gehen wir mit den Schwachen um? Wie gehen wir mit den Behinderten um? Mit den Kranken um? Ich denke, wir gehen recht gut um. Ich komme dann nachher noch. Als Jesus gestorben ist, nicht nur der Vorhang zerrissen, auch Tote wurden auferweckt. Habt ihr das gelesen? Stelle steht in Matthäus 27, 51 bis 53. Es wurden auch Tote auferweckt, als Jesus am Kreuz starb. Und als er auferstanden war, kamen diese Toten in die Stadt Jerusalem. Das ist so die Erstlingsschar der Auferweckten. Aber erst nachdem Jesus auferstanden war. Es gibt da noch Zusatzfragen, gäbe noch zwei Predigten dazu. Aber ich lasse das weg. Spannend, was da alles noch dahinter steht. Ich könnte noch fragen, vielleicht ja, kommt das einmal dazu. Der Prozess der Auferstehung ist in 1. Korinther Kapitel 15 im Detail erklärt. Kommen wir nun zum Leiden. Das Letzte, das Unterste, das Schwierigste für mich. Ich möchte sein Leiden mit ihm teilen, sagt Paulus. Leid hat es bei der Erschaffung der Erde nicht gegeben. 1. Mose 1,31 heißt es: Gott schaute es an nach dem sechsten Tag, was er erschaffen hatte, und siehe, es war sehr gut. Nicht nur gut, sehr gut. Und wenn Gott selbst sagt, es war sehr gut, war es sehr gut. gab es sicher kein Leiden. Das wäre ja ungenügend gewesen. Das hat Gott so nicht geschaffen. Aber mit dem Entscheid des Menschen, sich gegen Gottes Anordnungen zu stellen, kam sein Leben unter das Gericht Gottes und unter die Macht des Todes. Und mit dem Tod verbunden sind Leiden und Unfreiheit. Wir lesen das in 1. Mose 3. Und im Hebräer, das ist die Stelle, die ich hier schon aufgeblendet habe, 2,13 erklärt Paulus, wie Jesus die Menschen die Angst vor dem Tod genommen hat. Weil diese Kinder Menschen von Fleisch und Blut sind, wurde der Sohn ein Mensch wie sie, um durch seinen Tod den zu vernichten, der über den Tod verfügt, nämlich der Teufel. So hat er die Menschen befreit, die durch ihre Angst vor dem Tod das ganze Leben lang Sklaven gewesen sind. Weil der Mensch als Abbild von Gott in der Schöpfung einen besonderen Status hat, sind durch ihn auch alle Geschöpfe und die gesamte Umwelt unter das Gesetz des Todes geraten. Umwelt, wir erleben es gerade wieder, Greta lässt grüßen, die Umwelt leidet mit. Wir können es nicht verhindern. Es ist eine Folge des Sündenfalls. Nun ist es so, dass wir Menschen uns zwar bemühen, und das ist nicht negativ, das ist gut, wenn wir uns bemühen, aber aus eigener Kraft und mit eigenem Wohlverhalten, ja, also ich bin nicht mit dem Fahrrad heute Morgen hierher gekommen, auch nicht mit der Bahn, mit dem Auto, das ist nicht so gut. Ha? Aber wir können uns aus dieser Welt des Leidens und des Todes selbst nicht befreien. Unmöglich. Ich habe eben während meiner beruflichen Tätigkeit, in der ich während 37 Jahren insgesamt in medizinischen Institutionen arbeiten durfte, gesehen, dass hier täglich und während 24 Stunden, 7 Tage in der Woche, die Woche hat 168 Stunden, das kenne ich ganz genau, denn wenn Sie 7 Tage, 24 Stunden abdecken müssen und die Leute arbeiten maximal 42 Stunden, dann wissen Sie, wie teuer das ist, um eine Woche den 7-Tage-Dienst 24 Stunden sicherzustellen in einer medizinischen Institution. Das ist nicht eine Stelle. Das sind 4 Komma-Stellen, um eine Stelle am Bett, wo er auch ist, oder der oder sie auch ist, Patientin oder Patient, sicherzustellen. Das einfach, damit ihr versteht, warum das Gesundheitswesen so teuer ist. Das kostet Geld. Aber es ist gut, was da geleistet wird, nicht weil sie jetzt hier sitzt. Ich sage das aus der langen, langen Erfahrung, es ist gut, aber es sind letztendlich auch Menschen, die uns, wenn wir mal krank sind, leiden, uns betreuen. Habt auch Erbarmen mit denen, die euch betreuen. Ja, wir können in unseren Institutionen nur Heilung und Linderung maximal auf Zeit gewähren. Vor 2 Jahren durfte ich meine Augen operieren lassen. Das ist Reparaturmedizin, das ist super. Das ist super. Heute sehe ich 2x besser wie vor 15 Jahren. Das ist Reparaturmedizin, das ist toll, was man hier leisten kann. Vor 100 Jahren wäre ich erblindet. Predigt hier halten? Nein. Wenn wir uns das vorstellen, das ist doch toll, sind wir doch auch dankbar dafür. Das ist ein Geschenk Gottes, dass wir diese Fortschritte machen durften. Es gibt noch viel mehr. Nun ist es aber so, dass wir den Zugang zu einer Welt ohne Leiden trotzdem nicht haben. Eine Welt ohne Leiden und Todes wäre ja das Paradies. Und das ist dem Menschen hier noch verschlossen. Es bleiben für uns die psychischen und auch physischen Leiden, Krankheiten, Unfälle, Gebrechen, Verletzungen der Seele, Unterdrückung, Armut, Verfolgung, wir haben es gehört, Krieg findet quasi vor unserer Haustüre statt, im Nahen Osten. Terror, Psychoterror, Schwäche, Mutlosigkeit, Depressionen. Wir wissen, es gibt 10.000 Krankheiten und eine Gesundheit. Verhältnis 1 zu 10.000. Und auch wir als Gläubige, als Christen, als Teil der Gemeinde von Jesus Christus, wir werden davon nicht verschont. Dazu ein Beispiel aus Offenbarung 6, 9. Ich habe das jetzt nicht noch eingeblendet. Da steht, dann brach das Lamm das fünfte Siegel auf. Da sah ich am Fuß des Altars die Seelen der Menschen, die man umgebracht hatte, weil sie an Gottes Wort festgehalten hatten, an all dem, wofür Jesus Christus als Zeuge einsteht. Wir haben uns nicht gekannt. Wir haben uns hier erstmals begegnet. Ich habe gewusst, dass du da bist und du von mir nicht. Sag mal, der Heilige Geist steht nicht hier, ist hier und wirkt. Ist das genau das, was du gesagt hast? Genau das. Und es wird nicht verhindert. Der Mann, die Familie, die Kinder mussten sterben. Und dann hat Jesus etwas daraus gemacht. An diesem Moment hätte ich diesen Mann nicht sein wollen. Grauenhaft. Das steht schon vor 2000 Jahren oder seit 2000 Jahren so geschrieben. Wir Menschen und wir Gläubigen sind der Macht des Teufels ausgeliefert. Ausgeliefert, wenn Jesus Christus nicht eingreift. Und manchmal lässt er den Teufel wirken. Heute noch, leider. Es nervt mich, aber es passiert. Es ist so wichtig, dass wir uns in der guten Zeit unter das Erlösungswerk von Jesus Christus ganz bewusst immer wieder stellen. Und diese Macht des Bösen, die konzentrierte sich ja damals komplett auf Jesus Christus. Jesus Christus wurde brutal umgebracht, nicht einfach so schnell. Brutal. Und das hat Jesus Christus bewusst und freiwillig getan für uns. Das ist Liebe. In Hebräer 5, 7 bis 9 steht, als er noch auf der Erde lebte, hat Jesus sich im Gebet mit Bitten und Flehen an Gott gewandt, der ihn vom Tod retten konnte. Mit lautem Rufen und unter Tränen hat er seine Not vor ihn gebracht. Weil er treu zu Gott hielt, ist er schließlich auch erhört worden, indem er auferweckt wurde und auferstanden ist. Das ist Leiden mit Christus. Zum Schluss möchte ich noch auf etwas hinweisen. Nämlich, der Apostel sagt, ich möchte nichts anderes mehr kennen als Christus. Ja, der Apostel hatte es ja gut, oder? Der musste nicht für Frau und Kinder sorgen, der konnte herumreisen. Ja, er ist gereist, viel für damalige Zeit, ist weiter herumgekommen als ich. Aber er hat viel erlebt, weil er Christ war. Verfolgung und Verachtung durch die Juden. Das ist nicht so lustig. Das ist recht brutal. Verfolgung durch die Heiden und die römische Weltmacht, die alles beherrscht hat. Und dann hatte er mit uns, er hatte Probleme mit den Christen in so vielen Gemeinden. Hatte echt Probleme. Es gab so 2, 3, die haben ihm Freude bereitet, aber so die Korinther und andere, die haben ihm recht Probleme bereitet. Dann traten falsche Propheten, Fake News, damals schon, und Irrlehrer auf, die alles ein bisschen verdreht haben. Nein, das, was der gesagt hat, ist schon recht, aber... Dann gab es physische und psychische Gewalt, wie Gefängnisaufenthalte, zum Beispiel in Philippi, wo ja dieser Text herstammt. Es gab Prügelstrafen, war damals so üblich, und so weiter. Also das war nicht die sanfte Tour, die er erlebt hat. Und in dieser Situation will er nichts anderes mehr kennen als Christus. Denn dort sind Erlösung, Gerechtigkeit, Kraft des Heiligen Geistes, Liebe, Friede, Hoffnung und Freude in unbeschränkter Menge vorhanden. Auf Jesus Christus ist Verlass, auf wer denn sonst? Und jeder von uns kennt Situationen oder Lebensphasen, die Leiden beinhalten. Und diese machen leider vor uns Christen auch nicht Halt. Aber wie an Paulus gibt es für uns eine Empfehlung, nämlich nichts anderes mehr kennen als Christus. Etwas Besseres gibt es nicht. Ich habe noch einen PS zur Predigt. Ich wäre jetzt eigentlich fertig. Ich habe noch ein PS, wenn ihr noch mögt. Wir hören ja im Laufe unseres Christenlebens, wenn wir länger dabei sind, Hunderte, vielleicht 1000 Predigten. Gute, hoffentlich viele und zwischendurch auch einmal eine weniger ansprechende. Und wir können uns, also mir geht es so, ich kann mich nicht mehr an viele Predigten erinnern. Sie dienen mir zwar eine Zeit lang, begleiten mich eine Zeit lang, aber nachher, ich weiß nicht mehr, was vor 3 Jahren die Predigt war. Keine Ahnung, nicht mal vor einem Jahr. Und so ist es wichtig, sich bei Predigten Bilder einzuprägen. Ich habe mir so Mühe gegeben für diese Predigt. So eine Predigt vorbereitet bei mir als Laien, habe nur eine Laienausbildung, die dauert zwischen 13 und 15, 16 Stunden. Sie denken, der hat ja Zeit, natürlich, und ich tue es auch gerne. Ich habe es auch während meiner Erwerbstätigkeit gemacht, habe mir die Zeit genommen. Aber da denke ich immer, ja, was bleibt dann? Was nehmen die Menschen mit? Ich möchte euch etwas mitgeben. So, einen Aufhänger. Und das ist das Bild mit dem Garderobenkasten. Nehmt doch das Garderoben, oder wenn ihr vor einem Kleiderständer steht, zu Hause oder irgendwo, dann denkt doch bitte an das weiße Kleid, an den Besitz. Denkt an den Garderobenschrank bei Gott, den wir haben schon als Besitz. Nehmt das doch mit. Und verlieren wir da den Jeton oder den Schlüssel nicht mit dem Anhänger, wo draufsteht, Jesus Christus, der Name unseres Erlösers. Mit diesem Bild von der erwartungsvollen Freude, dass ich hoffe, es habt ihr bei euch auch angezündet, schließe ich diese Predigt ab. Ich danke fürs Zuhören. Mögt ihr noch beten und aufstehen? Jesus Christus, du bist unser Erlöser. Du bist Mensch geworden. Du hast das Leiden auf dich genommen und hast uns einen wundervollen Besitz geschenkt. Das ewige Leben bei dir im weißen Kleid. Ich freue mich auf dieses Kleid im Garderobenschrank Gottes. Ich bete dich an. Wir beten dich an. Wir loben dich und freuen uns, dir zu gehören. Hier und immer. Amen.